아멘.
So, die Kinder machen sich jetzt bereit für die Kinderstunde. Schön, dass ihr schon lange geduldig drauf gewartet habt. Jetzt ist es soweit, ihr dürft euch von den Plätzen erheben und auf in die Kinderstunde. Ja, und die Erwachsenen bleiben natürlich hier und wir hören es auf die Predigt, die uns unser Pastor Günther vorbereitet hat.
Ja, Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir. Darum soll es heute auch gehen. Wie geht das? Aus Gottes Kraft heraus leben. Vor 14 Tagen haben wir eine Predigtreihe begonnen. Da ging es um den Glauben im Alltag. Wie verändert der Glaube tatsächlich unseren Alltag? Vielleicht werden sich einige erinnern, ich hatte so ein paar Weintrauben mit, es ging darum, Frucht zu bringen, wie bringt unser Leben Frucht? Und ich habe versucht darzustellen, welche Bedeutung es hat, mit Christus eng zusammenzuleben und wie das im Alltag aussieht, in Christus zu sein. Heute möchte ich wieder über etwas sehr Grundsätzliches und Einfaches, aber in der Glaubenspraxis auch sehr Herausforderndes sprechen, nämlich was es heißt, aus der Gnade zu leben. Aus der Gnade zu leben. Das ist eines der grundsätzlichsten, der wichtigsten Dinge überhaupt, die man als Christ verstehen muss, wenn man wirklich ein anderes Leben führen will, als die Menschen, die Christus nicht kennen. Was heißt es, aus der Gnade zu leben? Damit wir das Thema nicht vergessen und wenigstens das am Ende wissen, habe ich das mal aufgeschrieben. Darum geht es heute, aus der Gnade leben. Kann man es lesen? Na ja. Ich hoffe es. Danke. Die meisten Menschen würden nämlich, wenn ich sie fragen würde, was macht denn einen guten Christen aus, antworten, er versucht die Gebote zu halten. Er versucht ein gutes Leben zu führen. Paulus, oh, okay, ja, schon ist es ihnen entrutscht, ja, ein gutes Leben zu führen. Paulus würde das aber niemals sagen, dass das einen Christen ausmacht. Da hätte er auch Pharisäer bleiben können, der hätte dasselbe gesagt. Ein gutes Leben führen. Paulus schreibt an die Galater etwas anderes, das möchte ich uns gerne lesen. Galater 2, die Verse 16 bis 21. Ich lese aus der Hoffnung für alle, ist das, glaube ich. Paulus schreibt, aber wir wissen, dass kein Mensch deshalb vor Gott gerecht bestehen kann, weil er das Gesetz befolgt. Nur die finden bei Gott Anerkennung, die im Vertrauen dem Glauben annehmen, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Deshalb haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, um durch das Vertrauen oder den Glauben auf ihn bei Gott Anerkennung zu finden und nicht durch die Erfüllung des Gesetzes. Denn mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott als gerecht bestehen. Auch wir als Juden suchen also durch Christus vor Gott als gerecht zu bestehen. Und damit geben wir zu, dass wir genauso Sünder sind wie die Menschen der anderen Völker. Soll das heißen, dass es nicht mehr auf Gut und Böse ankommt, um dem nach Christus der Sünde Vorschub leistet? Auf keinen Fall. Vielmehr mache ich mich selbst zum Sünder, nämlich zum Übertreter des Gesetzes, wenn ich durch mein Verhalten das Gesetz zuerst für ungültig erkläre und dann doch wieder in Geltung setze. In Wirklichkeit hat das Gesetz von mir nichts mehr zu fordern. Ich bin tot für das Gesetz. Das Gesetz selbst hat mich dahin gebracht und jetzt lebe ich für Gott. Ich bin mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Ich weise die Gnade Gottes nicht zurück. Wenn wir vor Gott damit bestehen könnten, dass wir das Gesetz erfüllen, dann wäre ja Christus vergeblich gestorben. Ich habe schon gesagt, ich möchte heute erklären, was es bedeutet, aus der Gnade zu leben. Was ändert sich tatsächlich, wenn man Christ wird? Vor allem unsere Stellung zum Gesetz, zu den Geboten Gottes, zum Willen Gottes verändert sich radikal. Das lässt sich sehr gut am Beispiel des Apostels Paulus zeigen in seinem Leben, wenn man einmal vorher und nachher vergleicht. Bevor er Christus kannte und nachher. Wie hat sich seine Stellung zum Gesetz Gottes verändert? Vorher hat er als Pharisäer die Tora als den Weg, das Gesetz als den Weg zu Gott und zum Heil verstanden. Versuche danach zu leben und dein Leben wird gut und du kommst Gott näher. Und nach seiner Glaubenserfahrung, nach seiner Bekehrung, erscheint das ganze Gesetz und das alles in einem ganz neuen Licht. Und er findet dafür sogar total drastische Worte. Wie das sein Verhältnis verändert, schreibt er in dem Brief an die Philipper. Er schreibt da: Ich wurde beschnitten, als ich eine Woche alt war. Ich bin von Geburt ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von reinster Abstammung. Was die Stellung zum Gesetz angeht, so gehörte ich zur strengsten Richtung der Pharisäer. Mein Eifer ging so weit, dass ich die christliche Gemeinde verfolgte. Gemessen an dem, was das Gesetz vorschreibt, stand ich vor Gott ohne Tadel da. Und dann sagt er: Aber dies alles, was mir früher ein großer Vorzug erschien, habe ich durch Christus als Nachteil und Schaden erkannt. Ich betrachte überhaupt alles andere als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere an Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Eigentlich steht noch ein drastischeres Wort. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb will ich nicht mehr durch mein eigenes Tun vor Gott als gerecht bestehen. Ich suche nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, sondern die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und denen geschenkt wird, die glauben. Ich möchte vor Gott als gerecht bestehen, indem ich mich in vertrauendem Glauben auf das verlasse, was er durch Christus für mich getan hat. Das heißt, aus der Gnade leben. Das ist so drastisch, wie Paulus das ausdrückt, dass er sagt, das, was ich früher für so wertvoll geachtet habe, ist jetzt Dreck. Ja, das ist Kot und Ja, dass gläubige Menschen davon immer wieder irritiert werden. Und vom Anfang an gab es zu dieser Lehre, zu dieser Aussage des Paulus und auch des Petrus und der anderen Aposteln immer wieder Missverständnisse, obwohl es ja klar ausgedrückt ist. Das eine Missverständnis war und ist es bis heute, dass Christen sagen, wenn wir nur aus der Gnade leben, das heißt von dem, dass Christus für mich gestorben ist und meine Schuld bezahlt hat, ist es dann nicht völlig gleichgültig, wie ich lebe? Spielt das überhaupt noch eine Rolle, ob ich sündige oder nicht? Dann kann ich doch tun, was ich will. Paulus nimmt das auf im Galaterbrief, indem er sagt, das würde ja bedeuten, dass Christus sogar der Sünde noch Vorschub leistet. Aber das ist ein Missverständnis. Und das andere, sehr häufige Missverständnis besteht darin, dass der Gläubige später, wenn er Christus nachfolgt, doch wieder auf die Kraft des Gesetzes setzt und sich doch selber wieder motiviert und sagt, das sagt das Gesetz und das will ich jetzt einhalten. Und er versucht sie und wir versuchen uns gegenseitig unser Leben zu verändern, indem wir voneinander fordern, dass wir das Gesetz einhalten. Aber in dem Moment, wo ein Mensch in das Leben aus der Gnade eintritt, ändert sich sein Verhältnis zu dem Gesetz Gottes, zu den Geboten Gottes radikal. Vorher war das so, die Gebote haben immer den Menschen verurteilt. Wenn Gott mir in mein Leben sein Gebot hineinspricht, dann bedeutet das immer auch, dass ich damit verurteilt werde, weil ich kann als Mensch diese Gebote nicht halten. Ich halte sie nicht. Das behauptet jedenfalls die Bibel. Dass ich in dem Spiegel der Gebote nur umso deutlicher sogar meine Schuld erkenne. Das ging auch Martin Luther so. Als er Theologieprofessor war und die Bibel studiert hat und das Gebot Gottes immer besser kannte, ging es ihm eigentlich nicht besser, sondern immer schlechter. Solange er versucht hat, die Gebote Gottes zu halten. Denn je mehr er es versucht hat, umso deutlicher wurde ihm sein Scheitern. Und er war wütend auf Gott, dass er etwas von ihm verlangt, was er nicht halten konnte. Das Gesetz Gottes klagt alle Menschen an, die es kennen. Und es geht sogar noch weiter, dass Paulus ausführt, dass das Gesetz Gottes auch die anklagt, die es gar nicht so genau wissen, weil es in ihr Herzen geschrieben ist. Das Gesetz Gottes klagt gleichermaßen die Juden an, die das Gesetz kannten, als auch die Heiden, die es nicht kennen. Juden wie Heiden. Weil er sagt, denen ist es ins Gewissen geschrieben. Im Grunde genommen klagt sich jeder Mensch sogar selber an, weil er genau weiß, das, was ich tun soll, das tue ich nicht. Das ist das Gesetz, das Gott gibt. Den einen gibt es in Tafeln geschrieben, den Juden, und den anderen ins Herz geschrieben. Aber im Grunde genommen ist das ganz gleich, ein großer Unterschied. Das sagt Paulus ganz deutlich in seinem Brief an die Römer. Auch wenn die anderen Völker, Kapitel 2, Vers 14 bis 16, auch wenn die anderen Völker das Gesetz Gottes nicht haben, gibt es unter ihnen doch Menschen, die aus natürlichem Empfinden heraus tun, was das Gesetz verlangt. Ohne das Gesetz zu kennen, tragen sie es also in sich selbst. Ihr Verhalten beweist, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben sind. Und das zeigt sich auch in der Stimme ihres Gewissens und an den Gedanken, die sich gegenseitig anklagen und auch verteidigen. Dies alles kommt ans Licht, wenn Gott durch Jesus Christus Gericht halten und das Innerste der Menschen aufdecken wird. So bezeugt es die gute Nachricht, die mir anvertraut ist. Das heißt, das Gesetz hat vorher eine ganz starke Funktion. Es führt nämlich zur Erkenntnis der Sünde. Nachlesen kann man das wieder im Römerbrief, Kapitel 7, Abvers 7, das lese ich aber jetzt nicht alles. Dort steht, dass durch das Gesetz die Sünde erkannt wird. Und wir werden durch das Gesetz als Übertreter des Gesetzes überführt. Und es rührt sich etwas in unserem Gewissen. Aber was das Gesetz nicht kann, das sagt Paulus da deutlich, es kann nicht lebendig machen. All dieses Wissen ändert nichts an unserem Leben, ändert nichts daran, wir haben kein neues Leben, wir führen kein anderes Leben, wir merken nur umso stärker, wie wir versagen. Um ein neues Leben zu führen, braucht es dieses Leben aus der Gnade in Jesus Christus. Was ist danach anders als vorher in der Beziehung zum Gesetz? Von Christus her denkt Paulus neu auch über die Tora und sagt, wenn ich von Christus her komme, dann fällt dieser ganze verurteilende Funktion des Gesetzes weg. Dann wird das Gesetz für mich das, was es eigentlich sein soll, nämlich ein Geschenk von Gott an sein Volk, das mir zeigt, wie es ein gutes Leben aussehen kann, ohne zu verurteilen. Es wird, es wird nicht mehr durch die Sünde zu einem Todesinstrument für mich, nicht mehr zu einer Anklage. Darum kann es anders verstanden werden. Weil dieser verurteilende Charakter, dieser verurteilende Teil des Gesetzes, weil der wegfällt, der ist beseitigt. Er macht das ja mal ganz deutlich, er sagt, der Schuldbrief, der ist zerrissen. Ja, ich bin tot für das Gesetz. Das Gesetz hat mir überhaupt in dieser Beziehung gar nichts mehr zu sagen. Darum sagt er im Kapitel 7 des Römerbriefes, wir Christen, wir sind frei von dem Gesetz. Was ja zu diesem anderen Missverständnis führt, als könnte man dann tun, was man wollte. Aber was so ist, wir sind wirklich frei vom Gesetz. Das Gesetz kann dich nicht mehr verurteilen. Es darf dich nicht mehr verurteilen, wenn du in Christus bist. Das muss man verstehen, damit man anders leben kann. Weil man sonst ganz schnell wieder in dieses alte Muster zurückfällt und doch dem Gesetz gehorsam sein will und wieder lebt mit schlechtem Gewissen. In Römer 7, Vers 4 und 6 lese ich noch zwei Verse. So steht es auch mit euch, meine Brüder und Schwestern. Weil ihr mit Christus gestorben seid, seid ihr dem Gesetz gegenüber tot. Ihr gehört jetzt nicht mehr dem Gesetz, sondern Christus, der vom Tod erweckt worden ist. Darum können wir so leben, dass unser Tun für Gott Frucht bringt. Aber jetzt stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind tot für das Gesetz, das uns früher gefangen hielt. So dienen wir Gott in einem neuen Leben, das sein Geist in uns schafft. Und nicht mehr auf die alte Weise nach dem Buchstaben des Gesetzes. Ne? Obwohl es einfach ist, ist es für viele schwer, das zu ergreifen. Dass das Gesetz jetzt nur noch hilft, das Gute zu erkennen. Insofern bleibt es und ist es ein Licht in der Dunkelheit und wird nicht aufgehoben, aber dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind. Gläubige lieben das Wort Gottes und das Gesetz Gottes, aber sie erkennen es als Ausdruck gelebter Liebe. Sie lieben es, weil sie von Gott geliebt wurden. nicht mehr, weil sie ihm gehorsam sein müssen. Und ein Schlüsseltext, ein letzter Schlüsseltext, ist der Römerbrief, Kapitel 13, Vers 8 bis 10. Wer den Mitmenschen liebt, heißt es dort, der hat alles getan, was das Gesetz fordert. Ihr kennt die Gebote. Brich nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemanden, blicke nicht begehrlich auf das, was anderen gehört. Diese Gebote sind und alle anderen sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu. Also wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Das heißt, der Mechanismus des neuen Lebens ist ein anderer, nämlich der der Liebe, der Liebesbeziehung. Ich werde nur anders, wenn ich wirklich erfahre, dass Gott mich liebt und wenn ich selbst zurückliebe. Nicht nur horizontal, sondern auch zu Gott gilt das. Ja? Wenn man Gott lieben will und den Nächsten, dann wir drücken das alles jetzt in Liebe aus. In Liebe und Dankbarkeit Gott gegenüber. Gläubige können also den Weg des Gesetzes nicht mehr gehen. Paulus greift diese Irrlehre in vielen seiner Briefe auf, weil die Gefahr damals schon bestand. Der Christ ist aber zum Gesetzesgehorsam nicht mehr verpflichtet. Er ist völlig frei. Aber je mehr er ein Leben aus dem Heiligen Geist führt, desto mehr wird er faktisch danach das Gesetz Gottes tun. Das ist natürlich ein Prozess, aber das ist auch egal, weil er ja nicht mehr unter diesem Fluch des Gesetzes steht. Ich versuche das jetzt noch einmal praktisch zu machen. Was bedeutet das, was ich versucht habe im Worten der Bibel uns vor Augen zu stellen, was bedeutet das für das praktische Leben? Wie verändert sich dadurch etwas? Eines, was ich sehe, ist, dass Christen die Forderungen des Gesetzes nicht mehr gebrauchen, um ihr eigenes Leben zu bessern. Wenn wir etwas, da müssen wir in uns selber hineinschauen, in wie wir selber mit uns reden, wenn wir etwas ändern wollen, ich weiß nicht, was ihr gerne ändern wollt, was ihr seht, was Gott anders haben möchte, auf welchem Wege versucht ihr das zu erreichen? Stellt ihr die Anforderungen des Gesetzes vor euch und erlebt ihr dann, dass ihr sagt, ja, das Gute würde ich zwar wollen, aber tun kann ich es nicht? Versucht ihr doch wieder, den Weg des Gesetzes, nachdem ihr Christus angenommen habt? Christen haben eingesehen, dass das Gesetz das Leben nicht erneuern kann. Es kann uns nicht lebendig machen, es ist dazu einfach nicht in der Lage. Es hat nicht die Kraft dazu, deshalb hat Gott es zur Seite gelegt und er hat nicht dem alttestamentlichen Bund des Gesetzes jetzt noch was hinzugefügt, sondern es gibt einen neuen Bund. Wer versucht, mit dem Gesetz sein Leben zu verändern, der hat von Anfang an verloren. Wenn ich dagegen aus der Gnade lebe, dann lebe ich daraus, dass mir bewusst ist, dass mein Herz verändert ist, weil ich von Gott geliebt wurde, weil ich mit Christus verbunden bin, weil ich mit Christus am Kreuz gestorben bin und weil mir das ganze Gesetz überhaupt nichts mehr kann. Die Liebe Gottes ist so viel größer, ist so absolut. Und darum, wenn ich dann einen Fehler mache, dann gehe ich damit sofort zu Gott. Vielleicht ist das einer der größten Unterschiede. Natürlich sündige ich noch, aber wenn ich einen Fehler mache, dann gehe ich anders damit um. Dann kann ich meine Fehler und Sünden Gott eingestehen und ich erfahre Vergebung. Ich versuche also nicht mehr zu sagen, ich bin ein guter Christ, weil ich all das schaffe und halte, sondern ich bin ein Christ, weil Gott mich unendlich liebt und ich kann alle meine Fehler zugeben. Ich erhalte die Vergebung und kann neu beginnen. Sie wollen vor Gott nichts Eigenes mehr vorweisen können. Seht her, das bin ich, das habe ich geschafft, das kann ich. Sondern sagen, das hat Jesus für mich getan. Das hat er getan. Und darauf stehe ich. Und darum würde die Bibel sagen, Christen haben ein neues Herz. Und darum müssen wir eigentlich um ein neues Herz nicht mehr beten. Wir singen manchmal im Lieder noch, gib mir ein neues Herz. Das ist ja dieser schöne Psalm von David, der nach seiner Sünde wieder um ein neues Herz bittet. Aber das Neue Testament geht davon aus, dass mit dem, dass wir in Christus sind, unser Herz erneuert wurde. Dass wir ein anderes Herz haben. Und dass dieses veränderte Herz anders handeln kann. Wir müssen also nicht um ein neues Herz bitten, sondern annehmen, dass wir dieses neue Herz haben und darin leben. Eine letzte Frage noch. Wenn das so ist, welche Bedeutung hat dann das Gesetz noch? Brauchen wir dann überhaupt das Gesetz noch? Das war ja auch so die Frage, ist das Gesetz dann noch gut oder was ist mit dem Gesetz dann? Ja, wir brauchen das Gesetz in unserer Welt noch. Einmal überall da, wo die Liebe Gottes nicht zum Zuge kommt. Dass die Liebe Jesu vielen fehlt, ist offensichtlich. Sie fehlt ja zum Beispiel, wenn ein Räuber über die Straße geht und der Oma die Tasche wegreißt. Würde es da genügen, wenn wir zu dem Räuber sagen, du musst eben die Oma mehr lieben? Dann wird alles gut. Wir merken ja, Liebe kann ich nicht durch ein Gesetz befehlen. Liebe ist genau das, was sich nicht befehlen lässt, auch wenn wir das manchmal gerne täten. Ich habe gelesen, dass der alte Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., wenn er spazieren ging und traf auf einen Untertanen und dieser Untertane zollte ihm nicht genug Achtung und Respekt, dann ist er wütend geworden, hat sein Stecken rausgeholt und hat ihn verprügelt und hat mit wutverzerrten Gesicht geschrien, du sollst deinen König lieben. Ja, ihr sollt mich lieben. Der hätte gerne das verordnet, dieses Gesetz, die Untertanen haben ihren König zu lieben. Aber das funktioniert ja eben nicht, wenn die Liebe fehlt, dann muss das Gesetz einspringen. Sonst würde auf unserer Welt bald das totale Chaos herrschen. Deshalb werden Diebe nach wie vor mit dem Gesetz verfolgt und auch nach dem Gesetz gerichtet. Aber für uns Christen dürfte das eigentlich nicht gelten. Denn wenn wir in der Liebe leben, dann kann kein Gesetz uns mehr richten. Dann brauchen wir das Gesetz nicht. Jemand, der in der Liebe lebt, der braucht das Gesetz nicht. Es sei denn zu diesem zweiten Punkt, dass das Gesetz mir persönlich zeigt, wie denn die Liebe konkret wird und wo die Liebe fehlt. Diesen Punkt gibt es vielleicht doch noch des Gesetzes, weil wir Menschen uns ganz schön leicht selbst etwas vormachen. Wir behaupten oft, dass wir aus Liebe und edlen Motiven handeln, aber dahinter steckt doch der pure Egoismus. Versuche das mal anzudeuten. Es könnte zum Beispiel sein, dass ein Ehemann seine Frau und seine Kinder verlässt, weil er eine neue Geliebte gefunden hat. Was sagt er dann? Dann kann er zu sich selber sagen, Ich kann das meiner Frau doch nicht antun, dass sie weiterhin mit einem Mann zusammenbleiben muss, der sie nicht liebt. Und ich kann das doch einer Frau, die mich von Herzen liebt, nicht an und innig und heiß liebt, nicht antun, dass sie auf diesen Mann, den sie liebt, verzichten muss. Also fordert doch die Liebe, dass ich die eine verlasse und die andere nehme. Und hier offenbart uns das Gesetz, du sollst nicht Ehe brechen, wo die Liebe liegt. Deswegen ist jetzt ein bisschen, ich weiß, das Beispiel ist ein bisschen krass, aber was ich nur deutlich machen sollte, wir sollten unsere Kreativität nicht unterschätzen, wenn es darum geht, unsere Lieblosigkeit unter irgendwelchen Ausreden zu verstecken und irgendwie so zu verdrehen. Das, ja? Und mit ähnlichen Argumenten halten wir ja auch manchmal dann die Not vieler Menschen uns vom Leib oder andere Dinge. Wenn wir aber dann im Wort Gottes lesen, dann geht uns darüber ein Licht auf, was Liebe wirklich bedeutet. Und das hilft uns auch, dann in der Liebe zu leben und uns nicht selber zu betrügen. Ich fasse das mal so zusammen. Das Gesetz kann den Mangel an Liebe offenbaren, aber es kann die fehlende Liebe nicht bewirken. Und darum dürfen wir weder wir selber noch von den anderen fordern, dass sie aus dem Gesetz ihr Leben ändern sollen, sondern es geht nur von Christus her, dass wir aus der Gnade leben, aus der Liebe leben, oder es wird sich nichts verändern. Wer das nachlesen will, der kann mal ganz in Ruhe Römer 7 lesen, da ist das Punkt für Punkt nochmal durchgeführt. Und ich wünschte mir, dass wir diese Kernaussagen des Apostel Paulus zum Verhältnis von Gnade und Gesetz tiefer verstehen würden. Und die Ungeheuerlichkeit seiner Aussagen tiefer erfassen. Das Leben aus der Gnade ist keine Erweiterung des Weges des Gesetzes, sondern ein ganz und gar neuer Ansatz. Und ich wünsche mir, dass wir diese Liebeszusage und diesen Gnadenzuspruch Gottes des Evangeliums tiefer erfassen und nicht wieder neu zum Appell verkümmern lassen. Ich wünsche mir, dass wir verstehen lernen, was es wahrhaft bedeutet, aus der Gnade zu leben. Amen.